Ja, ich freue mich, heute wieder mal hier vorne zu stehen. Für alle, die mich nicht kennen, Sonja hat schon gesagt, mein Name ist Kirsten Weber-Obst und ich komme gebürtig hier aus der Gemeinde. Und letzten Sonntag hieß es, man wird immer sehen, dass Ferien sind, wenn wir da sind. zumindest in Nordrhein-Westfalen, weil da leben wir jetzt. Und ich, meine Mama ist die Fritzhilde Weber und wir kommen natürlich gern hier in Ferien her. Ja, ich möchte einladen, diesen Jona, diesen Propheten, einfach noch weiter zu begleiten. Dazu lese ich aus Jona Kapitel 3 und 4. Und wer sich wundert, sagt, der hat ja gar keine Bibel. Ich schreibe den Text immer noch mal ab, einfach weil das für mich besser ist, und lese ihn dann von meinem Selbstgeschriebenen ab. Es ist aus der Elberfelder Bibelübersetzung Kapitel 3 und 4. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch vor ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Und alles Mensch und alles Vieh, alle Rinder und alle Schafe sollten gar nichts zu sich nehmen. Sie sollten nicht weiden und kein Wasser trinken. Und alle Menschen und alles Vieh soll mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig, und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging hinaus aus der Stadt und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte, und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschieht. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona wachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freut sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellt am folgenden Tag einen Wurm bei Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus so, dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen senkenden Ostwind, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattete und niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe, und er sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstanden und als Sohn einer Nacht zugrunde ging? Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrem Rechten und ihrem Linken und eine ganze Menge Vieh? Offenes Ende. Der biblische Text endet hier. Was hat Jona wohl erwidert? Ob Jona verstanden hat? Jona lebte als Prophet zu einer Zeit, in der Israel in seiner Blütezeit war. Er hatte ein sehr beschauliches Prophetenleben, keine großen Turbulenzen. Man konnte relativ gelassen Prophet sein. Und dann kommt Bewegung in Jonas Leben. Er bekommt einen Auftrag. Das ist ja grundsätzlich mal nicht ungewöhnlich, dafür sind Propheten da, um Aufträge von Gott zu erhalten. Aber dieser Auftrag war schon sehr ungewöhnlich. Jona soll nach Ninive gehen. Ninive war circa 800 Kilometer entfernt, die Hauptstadt des aufblühenden Assyrischen Reiches. Ninive war politisch, wirtschaftlich und kulturell Weltstadt mit all den Begleiterscheinungen, die so etwas mit sich bringt. Außerdem waren die Assyrer immer noch eine Bedrohung für Israel. Und dort soll er hingehen und soll verkünden, dass die Menschen noch 40 Tage Zeit haben und dann wird die Stadt zerstört. Noch nie hat ein Prophet solch einen Auftrag bekommen. Noch nie erging das Wort Gottes an ein anderes Volk. Was soll das denn? Was soll Jona denn dort? Dieses Volk kennt Gott doch überhaupt nicht. Das waren doch Heiden und Feinde noch dazu. Jona war sich bewusst, dass seine Nachricht oder seine Botschaft dort sicher nicht mit Begeisterungsstürmen aufgenommen wird. Er befürchtet, dass nicht Gott, sondern der Prophet zuerst die Reaktion der Menschen zu spüren bekommt. Auslachen, verspotten oder aus der Stadt werfen wären wahrscheinlich noch die harmlosesten Reaktionen. Was werden sie wohl mit ihm machen? Außerdem, warum soll er die vorwarnen? Die Sache ist Jona zu heiß. Er beschließt zu fliehen. Von dem Missionsauftrag geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, hatte er ja noch nichts gehört. Er wählt ein Schiff nach Tarsis, möglichst weit weg, raus aus Gottes Einzugsgebiet. Jona wird in Richtung Osten geschickt, aber er flieht nach Westen. Tarsis ist als Synonym zu verstehen für das Ende der damals bekannten Welt. Weiter hatte man nicht gedacht, dass man überhaupt etwas erreichen konnte. Also da ist man vor Gottes Auftrag sicher. Und zunächst scheint die Flucht zu gelingen. Es steht ein Schiff bereit, das ihn mitnimmt. Er war wohl auch wohlhabend, denn so eine Überfahrt kostet Geld. Und die Fahrt in die neue Welt kann beginnen. Aber Gott lässt Jona nicht gehen. Hier wird deutlich, hier geht es wohl nicht wirklich um Ninive, sondern um Jona. Sonst hätte Gott andere Möglichkeiten gehabt, der Stadt mitzuteilen, dass sie vernichtet wird. Gott geht dem fliehenden Propheten nach und er betreibt einiges an Aufwand, um Jona nachzugehen. Einige Naturereignisse gebraucht Gott, um Jona zu stoppen. Gott bestellt einen Sturm. Das sichere Fluchtmittel gerät ins Wanken und die Besatzung betet zu allen möglichen Göttern. Und was tut Jona? Er schläft. Es geht immer weiter abwärts mit Jona, nicht nur innerlich, auch räumlich. Zunächst nur auf das Schiff, dann dort tief unter Deck, dann in den Tiefschlaf, aus dem der heidnische Kapitän ihn wecken muss. Der Prophet, der normalerweise das Gewissen der Menschen aufweckt, muss von den Heiden geweckt werden, um zum Beten aufgefordert zu werden. Er, der den einzig wahren Gott kennt, muss von den Fremden, von den Heiden aufgefordert werden, auch zu einem oder seinem Gott zu beten, damit das Unwetter aufhört. Aber Jona weiß sofort, er ist verantwortlich für das Ganze. Er weiß, dass sein Gott Herr über Himmel und Erde ist. Er weiß, dass er Herr über Wind und Sturm ist. Und er erzählt den Seeleuten, was geschehen ist und dass er auf der Flucht vor dem wahren Gott ist. Das beeindruckt die Seeleute und verängstigt sie. Und nach einigem Zaudern und mit viel Gewissensbissen werfen sie Jona ins Meer. Und der Sturm hört tatsächlich sofort auf. Daraufhin beten sie Gott an. Der Gott dieses Mannes, der über Naturgewalten herrscht, das muss der wahre Gott sein. So, der ungehorsame Prophet wird an seinem scheinbaren Ende noch zum Zeugnis. Und Jona versinkt in den Tiefen des Meeres, aber Gott lässt seinen Propheten nicht ertrinken. Er bestellt einen großen Fisch. Schon wieder macht Gott deutlich, ich bin Herr über alle Kreaturen. Der Fisch bzw. das große Seetier verschont Jona. Es gibt viele Spekulationen darüber, was das wohl für ein Fisch war. Aber dieser sicher aus biologischer Sicht interessanten Fragestellung werde ich nicht weiter nachgehen. 3 Tage verbringt Jona im Bauch des Fisches. 3 Tage lang gefangen in Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit. 3 Tage und Nächte voller Angst, Verzweiflung und Fragen, was kommt jetzt? Zu was soll das gut sein? Ich bin nicht ertrunken, aber wie soll und kann es jetzt weitergehen? Was wird Gott mit mir tun? Und in dieser Tiefe fleht Jona zu Gott. Er bekennt sich schuldig und kehrt um. Er will ab jetzt gehorsam sein. Jona geht durch die Tiefe und findet neu zu Gott. Und Gott erhört ihn und es gibt eine 2. Chance. Der Fisch spuckt Jona an Land. Nach dieser Erfahrung ist Jona bereit, sich auf den Weg zu machen. Und es ist ein weiter und mühsamer Weg. Mehrere 100 Kilometer muss Jona wahrscheinlich zu Fuß gehen. Tief im Innersten fragt er sich vielleicht immer noch, für was soll ich da hingehen? Wenn Gott diese Stadt vernichten will, warum soll ich sie denn vorwarnen? Die brauchen mich doch nicht. Die werden es dann schon merken. Aber Jona geht. Ob er sich auf dem Weg überlegt hat, wie er es anstellen soll, wo er anfangen soll zu reden, ob ihm überhaupt jemand zuhört. Was soll er bei diesem Volk? Und dann kommt er nach Ninive. Er sagt, was Gott ihm aufgetragen hat. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Wie er sich wohl gefühlt hat bei dieser Ankündigung? Möglicherweise hat er gedacht, das geschieht euch recht. So gottlos, wie ihr hier lebt. Das ist gut, dass das passiert. Vielleicht hat ihm auch einiges leid getan. Ninive war eine Weltstadt. Da gab es sicher tolle Sachen zu bewundern. Vielleicht gab es auch Menschen, die er gesehen hat, die ihm leid getan haben. Wie lange Jona geredet hat, wissen wir nicht. Viel Text war es ja nicht. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Eine kurze, knappe Aussage, die nicht viel Spielraum lässt. Das klingt nach beschlossener Sache. So wird es sein. Und was geschieht dann? Niemand lacht ihn aus. Niemand greift ihn an. Sie werfen ihn auch nicht aus der Stadt. Im Gegenteil. Die Leute von Ninive glauben an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zum Kleinsten. Sogar der König befiehlt, dass alle fasten müssen. Alle, sogar die Tiere. Sie setzen ihre ganze Hoffnung auf Gott, von dem wir nicht wissen, wie viel sie von dem wussten. Sie hoffen, dass Gott von seinem Plan ablässt. Eigentlich unfassbar. Wie sind die denn auf so eine Idee gekommen? War die Predigt des Jona so vollmächtig? Vielleicht. Vielleicht durch seine Erfahrung mit Gott, durch seine Beziehung zu ihm, vielleicht konnte er deswegen so vollmächtig predigen. Jona predigt und die Leute kehren um. Die Leute tun Buße. Wie schön, eine ganze Stadt bekehrt sich. Jona könnte sich auf die Schultern klopfen, den Herrn preisen und sich freuen. Der weite Weg hat sich gelohnt. Aber diese Möglichkeit kam in Jonas Plan nicht vor. Die Menschen in Ninive tun alles, was zum guten Bußritual eines Israeliten gehört. Aber von Buße war bei Jona keine Rede. Buße hatte Jona nicht eingeplant. Er, der selbst gerettet wurde, er, der einen gnädigen Gott erst vor kurzem am eigenen Leib erlebt hat, kann sich nicht mit den Menschen freuen. Eigentlich müsste er sich freuen und sie ermutigen und sagen, ja, ich weiß, Gott ist gnädig, er wird euch eine 2. Chance geben. Und was tut Gott? Tatsächlich, er ist gnädig. Er sieht die Buße und die Umkehr und verschont die Stadt. Er ändert seinen Plan und teilt dies Jona mit. Jona ist darüber fürchterlich zornig. Er streitet mit Gott, dass er es ja gleich gewusst hätte, dass Gott gnädig ist. Deshalb hätte er schon gar nicht hierher kommen wollen. Jona ist nicht einverstanden mit Gottes geänderten Plänen. Das kann doch nicht Gottes Ernst sein. Er kann ihn doch nicht hierher schicken und dann einen Rückzieher machen. Jona will jetzt Feuer, Action und Rauch. Er kann nicht glauben, was Gott ihm da sagt. Und dann setzt sich Jona außerhalb der Stadt auf einen Hügel mit dem Blick auf die Stadt, um aus sicherer Entfernung mitzubekommen, was jetzt passiert. Er verdrückt sich aus der Stadt, damit er beim eventuellen Vernichtungsschlag Gottes nicht aus Versehen auch noch zu Schaden kommt. Aber mitbekommen, was passiert, das will er schon. Das war aber nicht sein Auftrag. Er sollte verkünden, dass etwas passiert. Von sensationslüsternem Zuschauen war nicht die Rede. Er hätte nach Hause gehen können. Aber Jona sitzt und wartet. Und die Frist verstreicht und nichts passiert. Gott verschont Ninive wirklich. Das ist zu viel für Jona. Er ist überhaupt nicht einig mit Gott. Er ist frustriert und enttäuscht. Und seine Enttäuschung ist grenzenlos. Er will nicht mehr leben. Das kann Gott ihm doch nicht antun. Gott und er sind doch ein Team. Er ist doch der Prophet. Das kann Gott doch nicht bringen, dass nicht eintrifft, was er vorhergesagt hat. Dass nicht eintrifft, was Jona sich vorgestellt hat. Die Strafe wäre doch nur gerecht. Gott muss doch so handeln, wie Jona sich das vorstellt. Er, der durch solche Tiefen mit Gott gegangen ist, er sollte nicht Recht behalten. Er ist doch der Prophet. Er weiß, was richtig ist. Gott muss doch zu seinem Wort stehen. Das wäre nach Jonas Ansicht nur gerecht. Aber Jona hat Gott nicht im Griff. Nicht Jona bestimmt, sondern Gott. Jona, der am eigenen Leib Gottes Güte und Gnade erlebt hat, kann nicht zulassen und sehen, dass Gott mit anderen auch gnädig ist. Jona ist gefangen in seinen Gedanken und in seinen Vorstellungen. Auf Gottes Frage, ob er ein Recht hätte, zornig zu werden, kann er keine Antwort geben. So gefangen ist er in seinem Zorn, gefangen in seinen Vorstellungen. Er versinkt im Selbstmitleid und möchte am liebsten sterben. Und was macht Gott mit seinem schmollenden Propheten? Hat er jetzt endgültig genug von diesem eingebildeten und unbrauchbaren Propheten? Nein, der liebevoll kreative Gott möchte, dass Jona versteht und umdenkt. Er lässt einen Rizinus wachsen, damit Jona wieder fröhlich wird, damit er von seinem Missmut befreit wird. Ein liebevolles Bild. Er kommt nicht mit einer Moralpredigt, sondern Gott tut etwas, was Jona gut tut. Er möchte, dass er wieder fröhlich wird. Er möchte ihn aus seinem Gedankengefängnis befreien. Er möchte, dass er andere Gedanken, andere Ansichten zulassen kann, damit er Gottes Handeln und Reden verstehen kann. Dazu braucht es aber einen Einschnitt in diese Spirale oder in diesen Kreisel, in dem Jona sitzt. Vielleicht kommt dem einen oder anderen das bekannt vor. So wie ich mir es vorgestellt habe, so läuft es nicht. Was nach meinen Überzeugungen und nach meinem Denken richtig ist, das sehen die anderen anders. In der Familie, in Beziehungen, in der Gemeinde, in der Arbeit, in der Schule. Und da werden manchmal unsere eigenen Vorstellungen und unsere Ansichten und Überzeugungen auch zu einem Gefängnis. Dann sind wir gefangen von unseren eigenen Gefühlen und von unseren eigenen Maßstäben und von unseren Überzeugungen. Und dann können andere Gedanken überhaupt keinen Raum gewinnen. Wir sind nicht fähig, etwas anders zu sehen und eine andere Perspektive einzunehmen. Und solche Gefängnisse sind schwer zu erkennen, weil ich doch im Recht bin, weil es doch nicht fair ist, weil wir das doch schon immer so gemacht haben, weil ich ganz viele gute Argumente habe, warum das richtig ist, weil man das bei uns halt so macht. Und dann braucht es etwas, um unser Denken zu befreien und um uns aus dem Strudel zu reißen und den Blick wieder auf was Neues zu wenden. So auch bei Jona. Deshalb bestellt Gott den Rizinus. Und es gelingt, Jona freut sich. Mit so einer Kleinigkeit gelingt es Gott, Jona erst einmal aus seinem Strudel zu reißen. Er, der zuerst sterben wollte, kann sich jetzt über so einen Baum freuen. Aber der Rizinus ist ihm jetzt alles. Er wird zu seinem wichtigsten Lebensinhalt hier in der Fremde. Aber Jona soll ja noch mal was lernen. Und deshalb bestellt Gott einen Wurm, der dem Rizinus Schaden zufügt. Und schon am nächsten Tag ist er abgestorben und vertrocknet. Gott nimmt es Jona wieder weg, um seine Maßstäbe zurechtzurücken, um seine Selbstgefälligkeit ins Wanken zu bringen. Vorbei ist mit dem Schatten. Und jetzt ist Jona richtig sauer. Das kann doch nicht sein. Der schöne Baum, der ihm so viel Schatten gegeben hat, einfach abgestorben. Vielleicht haben ihn Gedanken beschäftigt, die vielleicht auch uns beschäftigen. Ich habe so viel geleistet, ich habe so viel riskiert. Da ist es doch nur gerecht. Jetzt ist es einfach weg. Und sofort ist Jona wieder im alten Muster da drin. Er hat keine Lust mehr, er will einfach sterben. Er leidet unter den veränderten Umständen. Das, was ihn aus seinen vorherigen Gedankengängen gerissen hat, war ihm so wichtig geworden, war ihm wieder zum neuen Lebensinhalt geworden. Jetzt kommt Gott nochmal auf Jona zu und fragt ihn, ob er meint, dass er ein Recht hat, zornig zu sein. Eigentlich könnte man meinen, es ist ja fast eine rhetorische Frage, denn von uns aus gesehen hat Jona natürlich kein Recht. Aber Gott sieht liebevoll den zornigen Propheten. Er nimmt ihn in seinem Frust und seinem Ärger ernst. Jona ist überzeugt, dass er im Recht ist. Aber Gott lässt sich nicht auf eine Diskussion mit Jona ein. Aber er gibt zu bedenken, dass Jona schon wegen dem Rizinus betrübt ist, für den er nichts getan hat, und Gott sollte nicht traurig sein dürfen und umdenken wegen 120.000 Menschen. Ob Jona es verstanden hat? Ob wir es verstehen? Das Ende bleibt offen. Vielleicht kennst du auch solche Jona-Situationen. Du bist enttäuscht, verletzt, verärgert, weil Dinge nicht so laufen, wie du es dir vorstellst. Dann bist du gefangen von deinen eigenen Vorstellungen, von deinem Denken und drehst dich immer mehr im Kreis. Und es gelingt so schwer, eine neue Perspektive einzunehmen, die Dinge mit anderen Augen zu sehen. Ich kenne solche Situationen und ich habe dann durchaus sehr gute Argumente für meine Sicht der Dinge. Und ich bin überzeugt, dass meine Sicht der Dinge richtig ist. Dann braucht es Gottes Eingreifen. Es braucht eine Rizinusstaude, die unser Gedankenkarussell und unser Selbstmitleid durchbricht, die uns hilft, die Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen, aus seiner liebevollen Perspektive, die alle Menschen gleich liebt. Stehen wir manchmal auch in der Gefahr, dass wir unsere Maßstäbe und unsere Vorstellungen als Maßstab nehmen, so wie wir denken, dass Gott zu handeln hat, meine Vorstellungen von Christsein, von christlichem Lebensstil, von Gemeinde, von Gerechtigkeit, von Mission, von was immer, die sind der Maßstab. So wie ich es mir vorstelle, so muss es sein. Und wenn nicht, dann bin ich beleidigt oder frustriert oder ziehe mich zurück oder was immer. So wie wir denken, dass Gott zu handeln hat, ist es richtig. Und manchmal hätten wir Gott doch so gern im Griff. Manchmal gibt es vielleicht auch Momente, wo wir denken, wir hätten Gott im Griff. Wir hätten ein Recht oder einen Anspruch. Wenn ich schon dies und jenes für Gott tue, dann muss er aber auch so handeln, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich schon gehorsam bin, dann muss Gott schon seinen Teil auch tun. Das tut er auch. Aber manchmal vielleicht nicht so, wie ich es gern hätte. Gott nimmt Jona den Rizinus, um ihn zurechtzuweisen. Nicht Jonas Maßstäbe, sondern Gottes Maßstäbe gelten. Jona ist so fixiert von seinen Vorstellungen, von seinem Maßstab. Er kann einfach nichts anderes denken. Dabei, wenn Gott nicht mit ihm gnädig gewesen wäre, mit auf dem Schiff, wo wäre Jona jetzt? Gibt es für uns auch Dinge, die uns so groß und wichtig werden, dass sie unser Leben bestimmen, dass wir nicht mehr frei werden für Gottes Reden und seine Entscheidungen? Bin ich von meinen Überzeugungen, meinen Ansichten und meinem Urteil so überzeugt, dass Gott so urteilen muss wie ich? Oder lasse ich Gott die Freiheit in meinem Denken und in meinen Entscheidungen? Darf Gott zu mir und zu anderen gnädig sein? Kann ich die Gnade, die ich für mich beanspruche, bedingungslos an alle anderen Menschen weitergeben? Kann ich die anderen mit Gottes liebevollen Augen ansehen? Können wir uns überraschen lassen von Gottes Reden und sind wir offen für sein Handeln, für seine Kreativität und für seine Güte und Gnade für alle Menschen? Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder von Gott unter unserem Rizinus hervorholen lassen und die Augen und die Ohren offen haben für sein Reden und Handeln. Amen.